Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.3: Panikstörung und Agoraphobie. Von Wiebke Hannig und Martha Filipek. Teilabschnitt 5.3.1: Störungsbild und Klassifikation. Unterabschnitt 5.3.1.1: Panikattacken. Als Panikattacken, in Klammern Synonyme, Panikanfälle, Angstanfälle, werden zeitlich begrenzte Zustände intensiver Angst und Unbehagens bezeichnet, die von starken somatischen und kognitiven Reaktionen begleitet werden. In Klammern siehe Tabelle 5.5 im gedruckten Buch. Häufige körperliche Empfindungen sind Herzklopfen und Rasen, Schwindel und Benommenheit sowie Atemnot. Zu den zentralen Kognitionen, die sich üblicherweise auf die Bedeutung der körperlichen Empfindungen beziehen, gehören die Angst vor Kontrollverlust, die Angst, verrückt zu werden oder die Angst zu sterben. Charakteristisch für Panikattacken ist das plötzliche und häufig spontane Auftreten. Als in Anführungszeichen spontan werden sie von den Betroffenen erlebt, weil ihnen kein eindeutig identifizierbarer externer Auslöser, in Klammern zum Beispiel ein phobisches Objekt, zugeordnet werden kann. Eine Panikattacke erreicht üblicherweise innerhalb weniger Minuten ihren Höhepunkt und lässt nach durchschnittlich 20 bis 30 Minuten wieder nach. Definition: Panikattacken sind plötzlich und unvorhersehbar auftretende, zeitlich begrenzte Zustände starker Furcht, die von intensiven physiologischen Reaktionen, in Klammern zum Beispiel Herzklopfen, Schwindel, Atemnot und kognitiven Symptomen, in Klammern zum Beispiel Angst, die Kontrolle zu verlieren oder zu sterben, begleitet werden. Definition Ende. Panikattacken sind keine kodierbare Störung, sondern treten im DSM römisch 4TR und ICD-10 als psychopathologisches Syndrom innerhalb anderer psychischer Störungen auf. Sie spielen insbesondere im Kontext von Angsterkrankungen eine Rolle und können hier ein Indiz für den Schweregrad der jeweiligen Störung sein. Praxisteil: Erste-Hilfe-Leitlinien für Panikattacken. Das australische Mental Health First Aid Training and Research Program hat Erste-Hilfe-Leitlinien für das Miterleben einer Panikattacke herausgegeben. Folgende zentrale Empfehlungen werden formuliert: Erstversorgungsmaßnahmen bei vitaler Bedrohung leisten, wenn a. die betroffene Person noch nie eine Panikattacke erlebt hat und nicht glaubt, gerade eine Panikattacke zu erleben, und / oder b. bewusstlos wird. Im Falle einer Panikattacke der Person rückversichern: a. dass sie gerade eine Panikattacke erlebt, b. dass dies beängstigend, aber nicht lebensgefährlich ist, und c. dass sie sicher ist und die Symptome vorübergehen werden. Die Ängste der Person als echt anerkennen, die Panikattacke nicht verharmlosen. Ruhige, langsame Sprache in kurzen, klaren Sätzen. Geduldig bleiben, direkt erfragen, was die Person benötigt. Ist die Panikattacke beendet, auf professionelle Anlaufstellen und Informationsquellen hinweisen und rückversichern, dass Panikattacken und Panikstörungen behandelbar sind. Praxisteil Ende. Unterabschnitt 5.3.1.2: Panikstörung. Treten Panikattacken wiederholt und nicht als Reaktion auf eine spezifische Situation, ein spezifisches Objekt, auf eine besondere Anstrengung oder auf eine objektive Gefahr auf, ist gemäß der ICD-10-Kriterien, in Klammern F41.0, die Diagnose einer Panikstörung zu stellen. In Klammern siehe Tabelle 5.5 im gedruckten Buch. Im DSM römisch 4-TR wird eine Panikstörung, in Klammern ohne Agoraphobie, 300.01, dazu später mehr, dann diagnostiziert, wenn im Anschluss an mindestens eine der Panikattacken für einen Zeitraum von mindestens einem Monat eine anhaltende Besorgnis über das Auftreten weiterer Attacken besteht, in Klammern Angst vor der Angst, wenn Sorgen über ihre Bedeutung oder Konsequenzen vorhanden sind, in Klammern zum Beispiel Herzinfarkt, Angst, verrückt zu werden, oder wenn die Attacken zu deutlichen Verhaltensänderungen führen, in Klammern Zum Beispiel verstärkt hilfesuchendes Verhalten wie das Aufsuchen medizinischer Hilfe, Mitführen eines Handys oder beruhigender Medikamente. Definition: Eine Panikstörung liegt dann vor, wenn Panikattacken wiederholt und ohne erkennbaren externen Auslöser auftreten, sie zu deutlichen Verhaltensänderungen führen und anhaltende Sorgen bezüglich der Attacken bestehen. Definition Ende. Unterabschnitt 5.3.1.3 Agoraphobie. Beim Störungsbild der Agoraphobie, in Klammern von griechisch Agora, Marktplatz, Versammlungsplatz, fürchten und vermeiden die Betroffenen Orte und Situationen, von denen man nur schwer fliehen kann. Dies können zum Beispiel öffentliche Plätze, Verkehrsmittel, Menschenmengen, Warteschlangen, Brücken, Fahrstühle, Tunnel, Einkaufszentren und Sportstadien sein. Betroffenen erscheint die Flucht von solchen agoraphobischen Situationen als schwierig, weil sie nur schwer an einen sicheren Ort gelangen, das Verlassen mit Schamgefühlen verbunden ist oder keine schnelle Hilfe zur Verfügung steht. Weiterhin kennzeichnend für die Agoraphobie ist, dass Angst und Vermeidung mit einer deutlichen emotionalen Belastung verbunden sind. In Klammern siehe Tabelle 5.6 im gedruckten Buch. Es wird oft angenommen, dass agoraphobische Ängste das Resultat früherer Panikattacken sind. Aus Furcht vor einer erneuten Attacke werden von den Betroffenen zukünftig solche Situationen gemieden, in denen sie bereits eine Panikattacke erlebten, in Klammern siehe Exkurs. Das Vermeidungsverhalten agoraphobischer Personen kann auf spezifische Situationen begrenzt sein, es kann aber auch so stark ausgeprägt sein, dass die Betroffenen ihr Haus nicht mehr verlassen. Andere setzen sich der angstbesetzten Situation nur in Begleitung einer Vertrauensperson oder beim Vorhandensein von Sicherheitssignalen aus, in Klammern zum Beispiel mit sich tragen von Medikamenten oder der Telefonnummer des Therapeuten. Weil bei der Agoraphobie neben spezifischen Situationen auch körperinterne Reize als panikauslösendes Moment eine Rolle spielen, werden von den Betroffenen auch Aktivitäten vermieden, die mit körperlicher Anstrengung oder Erregung verbunden sind, in Klammern zum Beispiel Sport, Koffeinkonsum, sexuelle Aktivitäten. Dadurch schränken Agoraphobiker jedoch ihren Lebensraum immer weiter ein. Fallbeispiel: Patientin mit Agoraphobie mit Panikstörung. Frau T., in Klammern 57 Jahre, hat vor 5 Monaten plötzlich Herzrasen, Beklemmungsgefühle in Brust und Rücken, kaltes Kribbeln, Luftnot und Sausen im Kopf bekommen. Außerdem hatte sie große Angst, dass es jetzt aus ist und sie einen Herzinfarkt erleidet. Ein Krankenhausaufenthalt blieb ohne medizinischen Befund. In den darauffolgenden Wochen hat Frau T. 5 weitere Panikanfälle mit ähnlichen Beschwerden gehabt, meist als sie alleine war. Mittlerweile hat sie fast täglich das Gefühl, dass es wieder losgehen könnte. Sie spürt dann vor allem ihr Herz schneller schlagen und hat Beklemmungsgefühle in Brust und Rücken. Am häufigsten kommt dies vor, nachdem der Ehemann am Morgen das Haus verlassen hat. Beim Auftreten der Beschwerden nimmt Frau T. Schmerztabletten ein. Sie würden helfen. Frau T. ist nicht mehr gerne allein. Sie hat Angst, dass dann niemand zur Hilfe kommen könnte, wenn mit ihr etwas ist. Oft holt sie sich Gesellschaft dazu oder versucht sich mit Fernsehen und Hausarbeit abzulenken. Das Handy hat sie immer griffbereit neben sich liegen. Aufgrund der Beschwerden sucht Frau T. derzeit mindestens einmal wöchentlich einen Arzt auf. Fallstudie Ende. Definition: Bei einer Agoraphobie fürchten und oder vermeiden die Betroffenen Orte und Situationen, von denen eine Flucht schwierig erscheint, und schränken so ihren Lebensraum stark ein. Definition Stopp. Der zentrale Unterschied bei der Diagnosestellung der Agoraphobie mit ICD-10 oder DSM römisch 4TR liegt in der hierarchischen Ordnung von Agoraphobie und Panikstörung. Im ICD-10 ist die Agoraphobie eine eigenständige Diagnose und wird der Panikstörung übergeordnet. Unterschieden wird dabei zwischen einer Agoraphobie ohne Panikstörung, in Klammern F40.00, und einer Agoraphobie mit Panikstörung, in Klammern F40.01. Im DSM römisch 4-TR wird der Annahme Rechnung getragen, dass eine Agoraphobie meist aus einer Panikstörung heraus entsteht und ihr deshalb nachgeordnet ist. Treten Panikstörung und Agoraphobie gemeinsam auf, wird hier deshalb eine Panikstörung mit Agoraphobie, in Klammern 300.21, diagnostiziert. Sind die Kriterien einer Panikstörung nicht erfüllt, kann im DSM römisch 4-TR zudem die Diagnose einer Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte, in Klammern 300.22, gestellt werden. Exkurs: Agoraphobie im DSM römisch 5. Entgegen der häufigen Annahme, dass agoraphobische Ängste meist das Resultat früherer Panikattacken sind, zeigen epidemiologische Daten, dass etwa die Hälfte der Betroffenen eine Agoraphobie nie Symptome einer Panikattacke erlebte. In Klammern, vergleiche Wittchen et alii 2010. Agoraphobien scheinen sich also auch ohne vorausgehende Panikattacken zu entwickeln. Epidemiologische Daten verweisen zudem darauf, dass eine Agoraphobie nicht immer sekundär zur Panikstörung auftritt. In Klammern, aus Panikattacken und Panikstörungen entwickelt sich nicht zwangsweise eine Agoraphobie. Und dass die agoraphobische Vermeidung einen besonderen Einfluss auf Schwere, Verlauf und Ausgang einer Panikstörung hat. In Klammern, mit agoraphobischer Vermeidung gravierendere Beeinträchtigungen und persistenter Verlauf mit geringer Spontanremission. Im Zuge der Entwicklung des DSM Römisch 5 empfehlen Wittchen et alii, in Klammern 2010, deshalb, die Agoraphobie unabhängig von der Panikstörung als eine eigenständige diagnostische Kategorie aufzunehmen. Die Autoren erkennen aber auch an, dass die empirische Evidenz für eine Trennung von Panikstörung und Agoraphobie stellenweise unvollständig oder inkonsistent ist, in Klammern zum Beispiel die genetische Evidenz, und betonen explizit, dass es zum Zeitpunkt offen bleibt, wie Agoraphobie und Panikstörung im DSM Römisch 5 konzeptualisiert werden. Teilabschnitt 5.3.2 Diagnostik. Zur Erhebung der für die Diagnosestellung einer Panikstörung oder Agoraphobie relevanten Informationen können strukturierte klinische Interviews, in Klammern zum Beispiel der DIPS oder SCID, und störungsspezifische und störungsübergreifende Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren eingesetzt werden. Ein vielfach verwendetes Selbstbeurteilungsinstrument ist der Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und Vermeidung. Der AKV setzt sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen und ermöglicht eine umfangreiche Erfassung der Symptomatik von Panikattacken und Agoraphobie. Er basiert auf drei verschiedenen Fragebögen. Der Anxiety Cognition Questionnaire erfasst die Häufigkeit angstbezogener Kognitionen zu Kontrollverlust und körperlichen Krisen, in Klammern zum Beispiel, ich muss mich gleich übergeben, ich werde einen Herzanfall bekommen. Der Body Symptom Questionnaire gibt Auskunft über die Stärke der Angst vor körperlichen Symptomen, in Klammern zum Beispiel Taubheit in den Armen und Beinen, sich desorientiert oder verwirrt fühlen. Das Mobilitätsinventar erfasst die Schwere und Komplexität des phobischen Vermeidungsverhaltens, in Klammern zum Beispiel Parkhäuser oder Garagen, Museen oder Brücken überqueren. Die Einschätzungen werden getrennt nach Vermeidungsverhalten allein oder in Begleitung vorgenommen. Um Panikstörung oder Agoraphobie umfassend einschätzen zu können, müssen auch Informationen zu Angstauslösern, spezifischen Verhaltensmustern sowie zu Körperempfindungen und Kognitionen während einer typischen Panikattacke erfasst werden. Durchgeführt werden sollte in jedem Fall eine Problemanalyse. Zu empfehlen sind auch die Verwendung von Verhaltensexperimenten, in Klammern siehe Abschnitt 5.3.5 oder das Führen von Symptomtagebüchern. Diese Maßnahmen sind häufig Teil der Therapie, können aber auch im Rahmen der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung helfen. Da viele der typischen Angstsymptome auch durch eine organische Erkrankung, in Klammern zum Beispiel Herzrhythmusstörung oder Asthma, verursacht sein können, sollte im Rahmen der Differentialdiagnostik eine sorgfältige organmedizinische Absicherung erfolgen. Differentialdiagnostisch von Bedeutung ist darüber hinaus das Vorliegen einer anderen Angsterkrankung, einer substanzinduzierten Angststörung, einer psychotischen, schrägstrich wahnhaften Störung, einer Depression und einer Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit. Auch hier können Panikattacken oder phobische Symptome auftreten. Zu berücksichtigen ist zudem, dass einige Betroffene der Agoraphobie aufgrund ihrer sehr guten Vermeidungsstrategien der Angst aus dem Weg gehen und diese somit im Alltag verhältnismäßig selten erleben. Die Abgrenzung einer Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie von anderen Angststörungen erfolgt über die zentralen Befürchtungen während der Panikattacken. Betrifft ihr Inhalt nicht wie bei Panikstörung und Agoraphobie vordergründig die Angst vor den möglichen katastrophalen körperlichen und geistigen Konsequenzen, sondern eher eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Objekt, ist zum Beispiel eine soziale Phobie, in Klammern Vermeidung sozialer Situationen aus Angst vor Bewertung und Scham, oder eine spezifische Phobie, in Klammern Vermeidung spezifischer Situationen oder Objekte aus Angst vor diesen zu diagnostizieren. Teilabschnitt 5.3.3 Epidemiologie und Verlauf. Epidemiologische Studien zeigen, dass mindestens 20% der Allgemeinbevölkerung mindestens einmal im Leben eine Panikattacke erleidet. Die Lebenszeitprävalenz für eine Panikstörung bewegt sich zwischen 3 und 5%. In 35-65% der Fälle tritt dabei eine Panikstörung mit Agoraphobie, in den übrigen Fällen eine Panikstörung ohne Agoraphobie auf. In Abhängigkeit vom methodischen Vorgehen finden sich für die Agoraphobie ohne Panikstörung Lebenszeitprävalenzen zwischen 1 und 22%, median bei neueren Studien 3,8%. Frauen sind doppelt so häufig von einer Panikstörung betroffen wie Männer, die Agoraphobie tritt bei ihnen sogar dreimal häufiger auf. Der Beginn von Panikstörung und Agoraphobie liegt zumeist im späten Jugend- bzw. frühen Erwachsenenalter. Unterschiedliche Zeitpunkte des Auftretens beider Erkrankungen lassen sich dabei nicht eindeutig empirisch belegen. Männer scheinen für das Auftreten einer Panikattacke einen zweiten Erkrankungsgipfel jenseits des 40. Lebensjahrs zu haben. Häufig gehen der ersten Panikattacke ein oder mehrere schwerwiegende Lebensereignisse voraus, in Klammern zum Beispiel Scheidung, Tod eines Angehörigen, Erkrankung oder Gefahr für eigenes Leben. Die erste Panikattacke tritt üblicherweise an einem öffentlichen Ort bei normaler Betätigung auf. Infolge der Attacken entwickelt etwa die Hälfte der Betroffenen eine Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie. Beschwerdefreie Phasen innerhalb einer Panikstörung oder Agoraphobie sind zwar möglich, generell ist der Verlauf beider Störungen aber chronisch und ungünstig. Eine Spontanremission ist selten. Wittchen zeigte, dass es nur bei 14% der Patienten mit einer Panikstörung und bei 19% der Patienten mit einer Agoraphobie nach 7 Jahren zu einer vollständigen Symptomremission gekommen war. Die lebenszeitbezogenen Komorbiditätsraten für Panikstörung und Agoraphobie sind mit über 70% ausgesprochen hoch. Häufige Komorbiditäten bestehen insbesondere mit anderen Angststörungen, affektiven Störungen und Substanzabhängigkeiten, aber auch mit somatoformen Störungen und Störungen der Impulskontrolle. Dabei können Panikstörung und Agoraphobie anderen psychischen Störungen vorausgehen oder aus ihnen folgen. So stellt zum Beispiel Alkohol- und Medikamentenmissbrauch häufig einen fehlgeschlagenen Versuch der Selbstbehandlung dar. Die Panikstörung gehört zu einer der kostenintensivsten psychischen Störungen. Aufgrund der starken körperlichen Symptomatik während einer Panikattacke wird sie oft jahrelang nicht richtig diagnostiziert und behandelt und eine Chronifizierung wird verstärkt. Insbesondere beim gemeinsamen Auftreten mit einer Agoraphobie können starke psychosoziale, berufliche und gesundheitliche Einschränkungen entstehen. Zusätzliche Kosten entstehen, weil die Betroffenen relativ häufig Einrichtungen der Gesundheitsversorgung aufsuchen, in Klammern zum Beispiel Notfalleinrichtungen, im Glauben, eine Herzattacke zu erleiden. Teilabschnitt 5.3.4: Ätiologie und Störungsmodell. Genetische Befunde verweisen auf eine familiäre Häufung von Panikstörung und Agoraphobie. Auf der Grundlage mehrerer Familienstudien, in Klammern Familienmitglieder ersten Grades einschließlich dizygotische Zwillinge, schätzen Hettemer, Neil und Kendler die Beteiligung genetischer Faktoren an der Auftretensvarianz der Panikstörung auf 48%. Liegt bei einem Familienmitglied ersten Grades, in Klammern ausschließlich Zwillinge, eine Panikstörung vor, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst eine Panikstörung zu entwickeln, um das 5-fache erhöht. Zwillingsstudien zur Agoraphobie deuten darauf hin, dass 67% ihrer Auftretensvarianz durch genetische Faktoren erklärt wird. Neurobiologische Erklärungsansätze vermuten eine Funktionsstörung bestimmter Neurotransmittersysteme als Ursache der Panikstörung. Eine besondere Rolle scheint dabei das serotonerge und noradrenerge System zu spielen, denn Antidepressiva, die auf diese beiden Neurotransmittersysteme wirken, haben sich als effektiv in der Behandlung von Panikpatienten erwiesen. Ebenso wird eine Funktionsstörung des GABA-Systems in Betracht gezogen. Gorman et al. Verweisen auf die Beteiligung bestimmter im limbischen System liegender Hirnareale an der Entstehung von Panik und Agoraphobie. Eine Überaktivität in der Amygdala, die zentral für die emotionale Bewertung von Informationen ist, scheint dabei zur Auslösung von Panikattacken zu führen. Die Erwartungsangst bezüglich einer erneuten Panikattacke sowie agoraphobisches Vermeidungsverhalten wird demgegenüber im Hippocampus verortet, der bedeutsam für das Erlernen emotionaler Reaktionen ist. Innerhalb der psychophysiologischen und kognitiven Modelle wird die Entstehung einer Panikattacke mit einem Aufschaukelungsprozess zwischen körperlichen, kognitiven, affektiven und perzeptiven Vorgängen begründet. In Klammern siehe Abbildung 5.2. Physiologische Veränderungen und kognitive Symptome, die sehr unterschiedliche Ursachen haben können, in Klammern zum Beispiel körperliche Anstrengung, Hitze, Koffeinkonsum, werden von den Betroffenen wahrgenommen und als Anzeichen einer Gefahr interpretiert. Die dadurch ausgelöste Angst verstärkt die physiologischen Veränderungen und führt dazu, dass sie noch intensiver wahrgenommen und als noch bedrohlicher bewertet werden. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass Panikpatienten häufig eine kognitiv verzerrte Informationsverarbeitung und erhöhte Angstsensitivität aufweisen. Andererseits neigen sie dazu, angstrelevante Reize in verzerrter Weise als bedrohlich zu interpretieren, selektiv wahrzunehmen und besser zu erinnern. Andererseits schreiben sie körperlichen Symptomen schädigende psychosoziale und körperliche Auswirkungen zu. Lerntheoretische Ansätze heben die Bedeutung von Konditionierungsprozessen bei der Entstehung von Panikstörung und Agoraphobie hervor. Über die bewusste oder unbewusste Assoziation einer initialen Panikattacke mit ursprünglich neutralen internen oder externen Reizen wird Angst zu einer klassisch konditionierten Reaktion. Die Vulnerabilität für die Konditionierung einer Panikstörung wird dabei durch bestimmte biologische, in Klammern genetisch vermittelte Trait-Angst, und psychologische Faktoren, in Klammern frühe Erfahrungen von Unvorhersagbarkeit und Unkontrollierbarkeit, infolge von Modelllernen werden körperliche Symptome als gefährlich bewertet, erhöht. In der Zwei-Faktoren-Theorie von Mora werden auch Mechanismen der Operantenkonditionierung berücksichtigt und zur Erklärung agoraphobischer Vermeidung herangezogen. Bei der Agoraphobie wird Angst zunächst über die Assoziation ursprünglich neutraler Reize mit einem traumatischen Ereignis zu einer konditionierten Reaktion, in Klammern klassische Konditionierung, durch die daraus resultierende Vermeidung dieser Reize werden die unangenehmen Angstzustände reduziert und das agoraphobische Vermeidungsverhalten so verstärkt, in Klammern operante Konditionierung. Teilabschnitt 5.3.5 Behandlung. In der deutschen S1-Leitlinie zur Behandlung von Angsterkrankungen besteht Konsens darüber, dass jede Behandlung einer Agoraphobie und oder Panikstörung konfrontativer Elemente bedarf. Weiter heißt es, dass kein Konsens besteht bezüglich eines Verfahrens der ersten Wahl, ob kognitive Verhaltenstherapie, in Klammern KVT, psychodynamische Psychotherapie, Gesprächspsychotherapie oder Psychopharmakotherapie. Gestützt auf die Güte der Effektivitätsnachweise ist eine erste spezifische Behandlung in Form einer KVT oder einer Psychopharmakotherapie, in Klammern Benzodiazepine, Antidepressiva, gerechtfertigt. Pharmakotherapie. Benzodiazepine eignen sich aufgrund der raschen anxiolytischen, in Klammern angstlösenden Wirkung, vor allem in akuten Situationen intensiver Panik. Besondere Nachteile der Benzodiazepinbehandlung bestehen allerdings in unerwünschten Nebenwirkungen, in Klammern zum Beispiel Benommenheit, Sedierung, einem hohen Abhängigkeitspotenzial sowie Effektremission und Entzugssymptomen beim Absetzen der Medikamente. Unter den Antidepressiva sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer in Klammern SSRIs das Medikament der Wahl. Im Vergleich zu anderen Antidepressiva sind die unerwünschten Nebenwirkungen bei ähnlicher Wirkung hier am geringsten. Dass die Pharmakotherapie einer Placebo-Behandlung überlegen ist, wird durch meta-analytische Ergebnisse von Mitte bestätigt. Zudem scheint die Kombination von Pharmakotherapie und KVT im Vergleich zur alleinigen Psychotherapie zumindest nicht effektiver zu sein. Allerdings zeichnen sich pharmakologische Therapien nach Absetzen der Medikamente durch hohe Rückfallraten aus. Die Ursachen hierfür werden im Fehlen einer aktiven Angstbewältigung und der Attribution von Behandlungserfolgen auf die Psychopharmaka gesehen. Angesichts der unzureichenden Langzeiteffektivität und des Abhängigkeitspotenzials kann das englische National Institute for Health and Clinical Excellence in seinen Leitlinien zur Behandlung der Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie die pharmakotherapeutische Behandlung mit Benzodiazepinen nicht empfehlen. Mit Bezug auf die Langfristigkeit der Therapieerfolge wird zudem die Bevorzugung der KVT gegenüber der antidepressiven Pharmakotherapie empfohlen. Psychotherapie. Die kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie von Panikstörung und Agoraphobie integriert Psychoedukation, kognitive Intervention, Exposition und Rückfallprophylaxe. Eine ausführliche Psychoedukation stellt die Grundlage der Behandlung dar. Mit der Methode des geleiteten Entdeckens wird der individuelle Teufelskreis aus körperlichen Empfindungen, Kognitionen und Verhaltensweisen erarbeitet, in Klammern siehe Abbildung 5.2 im gedruckten Buch. Durch die Vermittlung eines glaubwürdigen Störungsmodells soll der Betroffene ein Verständnis für Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptomatik entwickeln, eine Krankheitsentlastung erreicht und die Therapieakzeptanz und Motivation gestärkt werden. Welche spezifischen Schwerpunkte im weiteren Behandlungsverlauf gesetzt werden, wird durch die vordergründigen Beschwerden bestimmt. Für die Behandlung der Panikstörung haben sich kognitive Reattributionsverfahren und die interne Reizkonfrontation als wirksam erwiesen. Techniken der kognitiven Reattribuierung sind zum Beispiel die Erarbeitung und Veränderung von Fehlinterpretationen der körperlichen Symptome. In Klammern, ich habe Brustschmerzen interpretiert als, ich bekomme einen Herzinfarkt. Das Aufdecken logischer Fehler, in Klammern, zum Beispiel, es muss mir immer gut gehen oder das Entkatastrophisieren, in Klammern, was wäre denn, wenn Sie ohnmächtig werden? Diese kognitiven Techniken werden auch bei der internen Reizkonfrontation angewendet, die zentral für die Behandlung der Panikstörung ist. Mit den zugrunde liegenden behandlungsrationalen Habituation, Hypothesenprüfung und Bewältigungstraining, in Klammern siehe Exkurs, exponiert sich der Patient bei der internen Reizkonfrontation systematisch den internalen, angstauslösenden Reizen. Eingesetzte Übungen bzw. Tests sind beispielsweise Hyperventilationstest, Atemnot, Schwindel, Herzklopfen, Benommenheit, in Klammern siehe Praxisteil. Körperliche Belastung, in Klammern zum Beispiel Treppensteigen, auf der Stelle laufen. Atemnot, Herzklopfen, Hitzegefühl, Schwitzen. Schnelle Drehbewegungen von Kopf oder Körper, in Klammern zum Beispiel auf Drehstuhl. Schwindel, Benommenheit. Muskelanspannung. Muskelanspannung, Zittern. Atmen durch Strohhalm. Atemnot. Praxisteil. Hyperventilationstest. Panikattacken werden häufig durch Hyperventilation ausgelöst oder verstärkt, ohne dass die Betroffenen dies bewusst wahrnehmen. Hyperventilation ist durch ein zu schnelles und oder tiefes Atmen gekennzeichnet und führt, in Klammern unter anderem durch die Abnahme des Kohlenstoffdioxid-Partialdruckes, zu Empfindungen, die Paniksymptomen ähneln. Gezielte Hyperventilationstests können zum einen im Rahmen der Diagnostik eingesetzt werden. Hier wird geprüft, inwieweit Hyperventilation bei den Panikattacken des Patienten eine Rolle spielt. Zum anderen kann bewusst eingesetzte Hyperventilation in der Therapie als Verhaltensexperiment genutzt werden. Dabei wird in folgenden Schritten vorgegangen. Erläuterung des Hyperventilationstests als Mittel dafür, angstauslösende Hypothesen zu testen und funktionale Annahmen durch Erfahrung zu stärken. Explizites Herausarbeiten der Hypothesen des Patienten bezüglich der Folgen der Hyperventilation und Einschätzung der Überzeugung, mit der der Patient von der Gültigkeit der Hypothese überzeugt ist. In Klammern zum Beispiel Hypothese, ich werde ohnmächtig, Überzeugung 80%. Durchführung des Hyperventilationstests. Der Betroffene wird gebeten, eine aufrechte Sitzposition einzunehmen und mit den Händen auf dem Brustkasten für 2 Minuten so schnell und tief wie möglich zu atmen. Dabei gibt der Therapeut durch eigenes schnelles und tiefes Atmen und die Instruktion ein und aus den Takt vor und motiviert den Patienten, die Hyperventilation möglichst bis zum Ablauf der vereinbarten Zeit auszuüben. In Klammern, gut so, weiter, noch 30 Sekunden. Unmittelbar nach Beendigung der Hyperventilation lenkt der Therapeut die Aufmerksamkeit des Patienten auf die durch die Hyperventilation ausgelösten Veränderungen. Er hält den Patienten an, diese möglichst objektiv zu beschreiben und ihr langsames Abklingen bewusst wahrzunehmen. In Klammern, was nehmen Sie wahr? Von 0 bis 10, wie stark ist das Herzklopfen gerade? Was spüren Sie noch? Und so weiter. Auswertung des Experiments, in dem systematisch geprüft wird, inwieweit die Hypothesen des Patienten eingetroffen und die subjektiven Wahrscheinlichkeiten neu bewertet werden. In Klammern zum Beispiel Therapeut T. Sind Sie ohnmächtig geworden? Patient, in Klammern P. Nein. T. Gut, dann mache ich hier mal ein N hinter diese Hypothese. Inwieweit glauben Sie denn jetzt, dass Sie ohnmächtig werden, wenn Sie hyperventilieren? P. Na, sagen wir zu 15%. Herausarbeiten der Implikationen für die erfolgreiche Bewältigung der nächsten Panikattacke. In Klammern T. Wie können Sie die Erfahrung von heute nutzen, um zukünftig besser mit den Panikattacken umzugehen? P. Naja, wenn es wieder losgeht, kann ich mir klar machen, dass ich auch massive Angst haben kann, ohne dass ich daran sterbe. Ich könnte mir sagen, da kommt sie wieder, die Angst. Ich weiß, sie ist nicht gefährlich. Ich lasse sie einfach kommen und beobachte sie, bis sie wieder abklingt. Praxisteil Ende. Für die Agoraphobie mit, / ohne, Panikstörung gilt die Reizkonfrontation in vivo, in Klammern siehe Kapitel 5.1, als das Behandlungsverfahren der ersten Wahl. Der Patient begibt sich, zunächst unter therapeutischer Hilfe und später alleine, in die angstauslösende Situation, in Klammern zum Beispiel in einem Kaufhaus Fahrstuhl fahren. Die massierte Exposition-Konfrontation stellt dabei meist das optimale Vorgehen dar. Auch der Reizkonfrontation in vivo liegen die behandlungsrationale Habituation, Hypothesenprüfung und Bewältigungstraining zugrunde, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs: Behandlungsrationale von Expositionsübungen. Habituation: Durch prolongierte Konfrontation mit dem phobischen Stimulus in Klammern zum Beispiel freier Platz, Empfindung von Schwindel, wird eine Habituation ermöglicht, die bei ausreichendem Üben letztlich dazu führt, dass der Stimulus die Angst nicht mehr oder nur noch in aushaltbarem Maße auslöst. Hypothesenprüfung. Expositionsübungen werden eingesetzt, um angstauslösende Kognitionen in Frage zu stellen. Dazu werden die Kognitionen als Hypothesen formuliert und in der Konfrontation mittels kognitiver Techniken wird getestet, ob die Hypothesen stimmen. In Klammern zum Beispiel Test der Hypothese: Die Angst wird schlimmer und schlimmer, bis ich es nicht mehr aushalte und ohnmächtig werde oder sogar sterbe. Ergibt: Die Angst geht nach einer Weile von alleine wieder zurück. Ich werde nicht ohnmächtig und sterbe auch nicht daran. Bewältigungstraining. In der Exposition wird die erfolgreiche Anwendung von Angstbewältigungsstrategien trainiert. Dazu zählt vor allem die Kompetenz, Ängste, ohne sie zu bewerten oder zu vermeiden, bewusst wahrzunehmen und auszuhalten, bis sie von alleine wieder zurückgehen. Exkurs Ende. Wirksamkeit. Rumlan und Margraf fassten in einer Meta-Analyse störungsbezogen die Prä-Post-Behandlungserfolge verschiedener psychologischer Behandlungsarten von Panikstörung und Agoraphobie, in Klammern KVT, Konfrontation in vivo, kognitive Therapie, nondirektive Therapie, Entspannung, KVT und psychodynamische Therapie zusammen. Im Hinblick auf die Hauptsymptomatik der Panikstörung ohne Agoraphobie zeigten sich unmittelbar nach Therapieende die KVT und die angewandte Entspannung am effektivsten, in Klammern D gleich 1,32 bzw. D gleich 1,12. Beide Behandlungsarten führten außerdem zu einer deutlichen Reduktion der Panikanfälle, in Klammern D gleich 1,24 bzw. D gleich 0,97. Bezüglich der angewandten Entspannung ist anzumerken, dass für einen erfolgreichen Einsatz von Entspannungsverfahren in der Behandlung von Angsterkrankungen sichergestellt werden muss, dass Entspannung vom Patienten nicht als dysfunktionales Vermeidungsverhalten, sondern als aktive Regulationstechnik eingesetzt wird. In Klammern siehe Kapitel 10 Band 2. Bei der Therapie der Panikstörung mit Agoraphobie sind die Konfrontation in vivo und die KVT im Hinblick auf die Hauptsymptomatik in Klammern D gleich 1,64 bzw. D gleich 1,19, die Reduktion der Panikanfälle in Klammern D gleich 1,32 bzw. D gleich 1,19, andere Ängste, Schrägstrich Ängstlichkeit in Klammern D gleich 1,02 bzw. D gleich 0,98 und die Beeinträchtigung des Lebensalltags in Klammern D gleich 2,11 bzw. D gleich 0,89 die wirksamsten Behandlungsarten. Alle Behandlungserfolge konnten auch bis zu 2 Jahre nach der Therapie aufrechterhalten werden.